Wir haben ja eine Predigtreihe an diesen vier Adventssonntagen, warum wir solch eine Hoffnung haben. Wir wollten einfach in so ein alttestamentliches Prophetenkapitel tiefer eindringen und haben heute nur zwei Verse. Das ist im Kapitel Jesaja 62. Der Herr hat geschworen bei seiner Rechten und bei seinem starken Arm: Ich will dein Getreide nicht mehr deinen Feinden zu essen geben, noch deinen Wein, mit dem du so viel Arbeit hattest, die Fremden trinken lassen, sondern die es einsammeln, sollen's auch essen und den Herrn rühmen. Und die ihn einbringen, sollen ihn trinken in den Vorhöfen meines Heiligtums. Herr, du kannst uns überschütten mit Gutem, mit deinem Kommen. Danke. Amen. Liebe Gemeinde, wenn Sie ein Stück Fantasie haben, dann können Sie sich jetzt hineinversetzen, wie das wäre, wenn Sie einen Gast aus Polynesien durch Stuttgart führen müssten. Der hätte noch nie etwas von Weihnachten gehört. Und nun gingen sie mit ihm über den Marktplatz, über den Weihnachtsmarkt, durch die Schulstraße am langen Samstag, drängeln sie sich mit ihm durch die belebten Straßen, über die Königsstraße. Und dann würden sie sprechen mit ihm, was denn das sein könnte, was die Menschen hier heute tun. Wenn er hell wäre, würde er sagen, wahrscheinlich ist das eine Aktion der Regierung, um die Wirtschaft aus der Talsohle herauszubringen. Wenn wir sagen, nein, nein, Weihnachten ist was ganz anderes, dann würde er sagen, ja, dann ist das vielleicht ein Gesetz, das jetzt erlassen wurde zur Hausratsbevorratshaltung. Aktion Eichhörnchen, dass jeder einen größeren Vorrat im Hause hat, da hat doch jeder ein Paket unterm Arm, da ist doch die Kaufwut ausgebrochen. Ich sage, nein, auch das nicht. Wäre noch eine Kombinationsmöglichkeit, dass man sagt, vielleicht ist ein neues Kraftwerk eingeweiht worden, sonst würde man doch nicht am helllichten Tag überall Birnen und Lichter brennen lassen. Irgendwie muss doch da was Besonderes los sein. Da würde man sagen, nein, nein, ganz anders. In diesen Tagen haben alle Menschen Gedanken der Liebe für ihren Nächsten. Dann würde unser Gast hier sagen, also, das verstehe ich nicht mehr. Bei uns sieht das ganz anders aus. Und wir müssen sagen, ja, bei uns sieht es normalerweise das Jahr über auch anders aus. Da gibt es Händel und Streit und Ärger und Verdruss und Auseinandersetzung. Aber in diesen Tagen, tatsächlich, da überlegt man sich, wie man einem anderen Freude machen kann. Sicher, wir könnten als Christen sagen, dass mit den Geschenken an Weihnachten, das ist alles entartet und das ist nur noch ein Geschäft. Ich glaube, dass das nicht richtig ist, wenn wir das sagen. Ob nicht bei allen Menschen noch ein Erkennen da ist, dass es hier in diesen Festtagen um eine große Veränderung unseres Lebens sich handelt. Um dieses Einmalige, das in unserem Leben eigentlich das große Schenken stehen sollte. Liebe üben. Die Freude, die wir weitergeben, in ein Leben um uns her, irgendeinem anderen hineinzugeben. Es ist doch bewegend, wie Menschen, die sonst vom Glauben und vom christlichen Leben nicht mehr viel wissen, wenigstens das noch erahnen von Ferne. Und wir sollten ihnen helfen, wieder das Entscheidende zu entdecken. Und ich möchte heute Morgen darüber zu Ihnen sprechen. Ich meine, das mit dem Schenken ist ganz wichtig. Vielleicht denkt einer, das könnte man doch abstreifen. In der Weihnachtsbotschaft geht es doch um Jesus allein. Ich habe ein wenig Sorge, wenn alles weggestrichen wird. Es gibt Dinge, die sich herumlagern und die uns Freude machen können. Und das Schenken gehört dazu. Ich möchte darüber drei Punkte Ihnen heute Morgen sagen. Bloß Reiche können schenken. Bloß Reiche können schenken. Mit den Reichen in dieser Welt ist es natürlich gerade schon problematisch mit dem Schenken. Denn wer viel Güter hat, ist meist auch geizig. Und das wissen wir von uns selber, wie das ist mit dem Geiz. Der Geiz kann einem den Hals zuschnüren und die Hände binden, dass man gar nicht schenken kann. Und vielleicht sind manche Leute deshalb nur so reich, weil sie geizig waren und weil sie eben alles zusammengescharrt haben und weil sie nichts verschenkt haben. In dieser Adventsverheißung des Jesaja ist es ja überraschend, dass er plötzlich von einem ganz weltlichen Thema spricht. Er hat in diesem Kapitel davon gesprochen, wie Gott unser Leben segnet, wie er unser Leben heiligt, wie er uns annimmt in seiner großen Liebe, wie er uns erwählt hat, wie er zu seinem Wort steht. Und dann redet er plötzlich ganz alltäglich vom Getreide, vom Weinberg, in dem man schuftet und den Ertrag seiner Arbeit nicht nach Hause bringt. Da redet er doch vom Ärger unseres täglichen Lebens, den man hat im Geschäft, im Berufsleben. Das geht doch unsere Kontobücher an, die wir führen, wenn wir unseren Gehalt eintragen. Das geht doch die Leute an, die im Büro sitzen und denen die Arbeit über den Kopf hinaus wächst. Das geht doch Leute an, die in diesen Adventstagen überarbeitet und müde und nervös sind und sagen, ich weiß gar nicht mehr, wie ich weiterarbeiten soll, mir fehlt die Kraft und ich bin nicht gesund. Und dass da unser Gott sagt, mein Kommen hängt mit einer Lösung deiner alltäglichen Fragen zusammen. Wenn der Herr kommt, dann löst er Wirtschaftsprobleme. Wenn der Herr kommt, dann löst er deine ganz alltäglichen irdischen Sorgen. Ich muss gestehen, ich wäre von mir aus in diesen Adventstagen nicht zu so einer Predigt gekommen, wenn mich nicht das Wort Gottes dahin geführt hätte. Wir denken meist vergeistigt oder innerlich oder seelisch an das, was der Herr bei uns ändern und lösen will in diesen Tagen. Und das spielt gerade in der Predigt des Propheten eine so große Rolle und da fühlt man sich ja so angesprochen heute, wenn erinnert wird, wie der tägliche Kampf, den wir haben, eine Folge des Fluches ist, der auf unserem Leben liegt, weil wir Gott nicht trauen. Und da hat Gott seine segnende Hand von uns abgezogen. Und sie können mit der ganzen Kraft sich aufbäumen und sagen, ich möchte in meinem Leben das doch verzwingen. Sie schaffen es nicht. Und der Haggai hat es so schön formuliert, ihr sät viel und bringt wenig ein. Ihr esst und werdet doch nicht satt. Ihr trinkt und bleibt doch durstig. Ihr kleidet euch und könnt euch doch nicht erwärmen. Und wer Geld sammelt, legt es in einen löchrigen Beutel. In diesen Tagen, in denen wir so viel von Geldentwertung in jeder Zeitung lesen. Warum denn? Warum gibt's denn keine Sicherheit in dieser Welt? Warum kann man denn sich keinen Reichtum zusammenlegen, wo das doch unser kleiner und verständlicher Wunsch ist, sich ein wenig Sicherheit zu sammeln in der Welt? Wir wollen doch nicht viel haben. Wir wollen doch nur so, dass wir sorgenfrei leben können. Und das lässt uns Gott nicht zu. In der Bibel steht die Geschichte, die Jesus erzählt hat. Und Jesus hat gerade vom Thema des Geldes so viel gesprochen. Von einem Mann, dem das Glück wirklich hold war. Und der in seinem Beruf es zu viel brachte. Und der seinen Betrieb ausweiten konnte. Und der fortwährend Neues plante. Und immer hat er gute Ernten gehabt auf seinem Gutshof. Und dann hat er nochmal weiter geplant und wollte nochmal neue Scheunen bauen und dann kommt diese Stimme in der Nacht, du Narr, heute Nacht wird der Herr deine Seele von dir fordern. Was hast du dann? Du kannst viel haben, du kannst über große Konten verfügen, aber wenn du vor Gott arm bist und nichts hast, bist du der elendeste Tropfen. Und deshalb ist das mit dem Schenken so problematisch. Und deshalb wollen wir doch ehrlich sein, dass hinter dieser ganzen Schenkerei an Weihnachten so viel Berechnung steht. Wer von uns kann den Zweck frei verschenken? Spielt uns doch eine Rolle, wie wir zu unserem Sach kommen und wie ich mein Leben sichern kann. Und wie viel darf es denn kosten für den anderen? Und was soll ich denn dranrücken? Und was soll ich denn für mich zurückbehalten? Da hat unser Gott sich verpfändet. Ich habe geschworen bei meinem starken Arm, dass er dir den Ertrag deiner Arbeit geben will. Überreichlich. Nichts soll kaputt gehen. Nichts soll verloren gehen. Wenn er seine segnende Hand drüber hält, dann haben wir. Und wenn es hier ums Verschenken geht, dann haben wir Christen zu diesem Thema etwas zu sagen, das Entscheidende. Nur der ist reich, nicht der, der über große Aktienpakete verfügt und der jeden Tag entsetzt merkt, dass er dort seinen Reichtum doch nicht holen kann und die Kurse fallen. Sondern der hat den Reichtum, der den starken Herrn hinter sich hat und der in diesen Adventstagen in seinen Berufssorgen und in seiner Arbeit auf ihn schaut und mit ihm rechnet. Ob er in die Schule geht, ob er eine Prüfung macht oder ob er in einem wirtschaftlichen Druck steht, er weiß, ich habe diesen Herrn, der geschworen hat, dass er sich auch in den irdischen Dingen als der Herr erweisen will. Zweitens, jetzt kann man schenken, ohne arm zu werden. Jetzt kann man schenken, ohne arm zu werden. Das geht gegen jede volkswirtschaftliche Rechnung. Wenn man von 2 Mark 2 wegnimmt, dann ist nichts mehr da. Aber diese Rechnung hat Jesus bestritten und hat gesagt, wer im Segen rechnet, muss anders rechnen. Wer von 2 Mark 2 wegnimmt, hat 4 Mark. Das ist die Rechnung, die bei Jesus gilt. Und wo er mit seinem Segen da ist ein Übermaß da. Er hat geschworen bei seiner Rechten und bei seinem starken Arm, ich will dein Getreide, den Ertrag deiner Arbeit, nicht mehr deinen Feinden zu essen geben, noch deinen Wein, mit dem du so viel Arbeit hattest, die Fremden trinken lassen, sondern die es einsammeln sollen, auch essen und den Herrn rühmen und die ihn einbringen sollen, ihn trinken in den Vorhöfen meines Heiligtums. Wenn sie jetzt ehrlich wären, würden sie protestieren müssen und sagen, wenn das stimmen würde, dann gäbe es auf dieser Welt keine wirtschaftliche Not mehr. Was ist denn dann mit diesen Menschen, die Not leiden? Was ist denn tatsächlich mit den Menschen, die in großen Katastrophen leben, wenn das wahr ist, dass der Herr gibt? Und dann möchte ich es Ihnen noch einmal sagen, dass auch in einer großen Katastrophe in den Hungergebieten es selbstverständlich ist, dass wir schenken. Dort ist recht, mir brauchen Sie keine Geschenke machen und Ihre Freunde haben viel. Aber Sie haben in Ihrem ganzen Leben wohl noch nie so viel Gutes stiften können mit Ihrem Geld wie heute. Sie haben noch nie so weltweit Menschen retten können, an Leib und Seele evangelisieren können mit Ihrem Geld, mit Ihrem Hab und Gut, indem Sie es einsetzen wie heute. Dass wir das geben, ist klar. Aber wenn wir das Menschen verschweigen, gerade in der Not, dass nicht das Brot satt macht, sondern der Herr, der seinen Eid gegeben hat. Es war für mich als Kind eindrucksvoll, wie wir 6- und 7-jährig im zerstörten Stuttgart 1945 und 1946 lebten und nichts wussten, was morgens auf den Tisch kommt. Und da hat unsere Mutter mit uns ein Lied gelernt, das sie gar nicht kennen. Das steht in dem großen Lieder, in der großen Liedersammlung von Philipp Friedrich Hiller bei den 800 Liedern, wo es heißt, ob es überhaupt Mangel gibt für die, die Jesus trauen, die Jesus nachfolgen. Und dann heißt es, nein, ihm sei es zum Ruhm gesagt, wenn der Herr die Seinen jetzt noch wegen Mangel fragt, heißt, wir haben keinen. Wer ihn hat, ist still und satt. Und wenn er will segnen, muss es Brote regnen. Das haben wir Kinder damals gelernt, unterernährt, die wir in der Schule fehlen mussten, weil wir so krank waren, von dem Herrn, der reichlich gibt, gerade in der Not. Und ich habe Ihnen jetzt vor, nur ein Zeugnis von einem Mann zu lesen, der im Augenblick durch große wirtschaftliche Not geht. Dieser Georg Wiens in Russland, der in Jakutien in dieser irrsinnigen Kälte lebt und dem seine Mutter 1967 einen Brief ins Straflager geschrieben hat. Und ich habe gemeint, dass das dafür spricht, was Schenken heißt und was Vertrauen gerade in der Not auf den lebendigen Herrn bedeutet. Gemeinsam mit dir verbringe ich mit Zittern jeden Tag der Gefangenschaft. Ich nehme die Nahrung, die Gaben Gottes mit Seufzen zu mir. Du bist ihrer beraubt, und so ist doch mit der gebefreudigen Hand des Schöpfers Guten wie Bösen gegeben, zu Genüge. Mit dir trage ich den Kummer neuer Verschickungen, sorge mich darüber, wohin haben sie dich gebracht und warum? Wo bist du wohl jetzt? Welche grobe Hand und welches verhärtete Herz fügt deiner jungen Seele wieder neue Wunden zu? Zeitweise bin ich sehr schwach, fast tragen mich die Beine nicht mehr auf dem langen, dornigen Weg, auf dem ich gehen muss. Doch die Hand dessen, der das ganze All geschaffen hat, sie hält ganze Welten unter sich. Die Berührung dieser Hand und des Geistes Gottes tröstet mich immer wieder. Und jetzt kommt das Psalmwort aus Psalm 33. Er, der alle Herzen gebildet, der Acht hat auf alle ihre Werke. Die geistliche Standhaftigkeit erlangt man immerfort in Jesus, dem Anfang jedes Lebens in Weltall. Mein Sohn, richte dein Haupt höher auf. Uns ist das Leben nicht für leere Träume gegeben, hast du geschrieben. Als du geboren wurdest, schrieb ich in mein Tagebuch für dich, doch mein Recht ist bei dem Herrn und mein Lohn ist bei meinem Gott. Mein Lebensweg nähert sich dem Ende. Nur wenige Tage müssen wir uns abmühen, bald werden wir geborgen, weit von jedem Leid, bei ihm in der Herrlichkeit sein. Es segne dich, mein Gott, und bewahre deine Seele und deinen Geist und deinen Leib unsträflich bis zu seiner Wiederkunft. Treu ist er, der uns berufen hat. Er wird es vollbringen. Ich wünsche dir Beständigkeit und Mut in allen Nöten des Lebens. Seid mutig, stärkt eure Herzen, alle, die auf den Herrn vertrauen. Denn du bist mein Fels und meine Schutzmauer. Noch wollte ich dir mitteilen, dass wir durch seine Gnade leben und gesund sind. Die Kinder haben sich erholt. Lisotschka, das ist die Frau, singt den ganzen Tag wie eine Nachtigall. Sehen Sie, wo man auf den Herrn traut und wo man diesen Reichtum erfahren hat, da kann man selbst in der Entbehrung seine Loblieder singen wie eine Nachtigall und sich seines Herrn freuen, den man hat. Er hat geschworen. Und das ist der Reichtum, den Christen haben und der sie frei macht zum Schenken. Sie kennen sicher den Vers von Philipp Friedrich Hiller. Er weiß, was nötig sei, drum mag er sorgen. Mir ist des Vaters treu, doch nicht verborgen. Und wenn Sie jetzt die biblischen Gestalten ansehen, dann merken Sie, dass wir bei Ihnen das Schenken lernen können. Wie Sie ausgeteilt haben. Ein Abraham, der nicht einmal ein Stück Land besaß, wie ein Fürst, wie ein Großkapitalist. Nein, der nicht so. Der ist viel zu geizig und hängt viel zu sehr an seinen Aktienpaketen. Nein, so wie es nur ein Glaubender in Gott tun kann. Und als er in der Schlacht bei den fünf Königen die große Beute in seiner Hand hielt, da kommen nachher die Könige und sagen, er soll sich doch einen Teil der Beute nehmen, er hätte doch die Schlacht geschlagen. Dann lächelt der Abraham und sagt nur, nicht einen Schuhbändel nehme ich. Nicht, dass ihr am Ende sagt, ihr hättet mich reich gemacht. Ich weiß, wer mir das Geld gibt. Ich brauche doch eure Gaben nicht. Er hat doch nicht gefeilscht um 3% Konto. Und wissen Sie, dass im letzten Kapitel des Alten Testaments die Verheißung steht, dass Gott des Himmels Fenster auftun kann und Segen herabschütten, die Fülle. Wenn unser Gott gibt, dann haben Sie ein Übermaß. Und das Schenken ist eine Frage unseres Glaubens. Wir wollen an Weihnachten nicht die sein, die mies machen. Wir wollen den Menschen etwas vorleben von dem, wo wir sagen, wir wissen, was Schenken heißt. Johann Schäffler, der Lieder in unserem Gesangbuch hinterlassen hat, hat ein Lied gedichtet, das nicht in unserem Gesangbuch kommt und das davon spricht, wie einer erst erkennt, wie die Gaben anders gezählt werden und wie der Reichtum anders liegt in dieser Welt. Ach, sagt mir nichts von Gold und Schätzen, von Pracht und Schönheit dieser Welt. Es kann mich ja kein Ding ergötzen, das mir die Welt vor Augen stellt. Ein jeder liebe, was er will. Ich liebe Jesus, der mein Ziel und der hat geschworen, dass er mir reichlich gibt, überreichlich, täglich, was ich brauche, mehr als ich brauche. Noch einen dritten Punkt, das schönste Weihnachtsgeschenk wenn Sie es behalten wollen und nochmal an dem Rost Sie nachher die Einzelteile aufhängen wollen. Das erste war, nur Reiche können verschenken. Und das zweite, dann kann man fortwährend schenken, ohne arm zu werden. Und das schönste Weihnachtsgeschenk. Wenn Sie Leute ansehen, die von Jesus sich führen ließen, dann sieht deren Leben sehr ärmlich aus. So ein Mose, der dieses Volk durch die Wüste führt, diese Leute, die nicht mal wissen, wo sie die nächste Wasserquelle finden und die darauf angewiesen sind, dass Gott sein Brot vom Himmel regnen lässt. Ohne jede Vorratshaltung. Aber am Ende des Lebens sagt Gott zu Mose, an nichts hast du Mangel gehabt. Das hätte er selber nicht gedacht. So weit reicht unser Glaube nicht einmal. Und als Jesus seine Jünger gefragt hat, habt ihr jemals Mangel gehabt? Da hätten sie ja sagen können, natürlich, wir haben unseren Beruf zurückgelassen und wir haben unsere Heimat verlassen und wir haben unsere geregelte Einkünfte verlassen und wir haben doch viel verlassen. Wer mit Jesus geht, verlässt doch Dinge. Aber Mangel? Nein, nie, sagen sie, nie. In keinem Augenblick haben wir Mangel gehabt. Und als sie in der Nacht der Kreuzigung geflohen sind, war es nur wieder ihr Kleinglaube, der nicht getraut hat, dass unser Gott geschworen hat. Wir schwören ja auch, und unsere Richter sind darauf angewiesen, dass wir schwören. Aber sie wissen, wie das mit dem Schwur ist. Sie lesen in den Zeitungen von Meineid. Und ich möchte ein ganz einfaches Beispiel sagen. Es gibt so eine dumme Redeweise bei uns. Wenn einer seine Sache bekräftigen will und sagt, ich fresse einen Besen. Ich habe noch nie einen getroffen, der einen Besen gefressen hat. Aber wir meinen, das sei eine Bestätigung unserer unwahren Rede, wenn wir irgendwas Unglaubliches sagen. Wenn unser Gott sagt, ich schwöre, dann stellt er damit sein ganzes Amt auf die Probe. Gott will nicht mehr Gott sein, wenn das nicht gilt. Das ist nicht in den Tag hineingesprochen. Das ist ein Wort, wo er das ihnen sagt zur Orientierung, dass ihr Glaube sich daran ausrichten kann. Sie wissen, wo andere Menschen darauf angewiesen sind, Zeichen der Liebe von ihnen zu erfahren. Ich möchte Sie nicht ermuntern zu opfern. Ich würde Ihnen im Gegenteil einmal raten, Sie können es nur durchs Negative lernen. Gehen Sie dreimal an Opferbüchsen vorbei, ohne was reinzuwerfen, bis Sie sagen, ich gebe es nicht, weil ich muss, sondern weil ich will. Weil mein Gott mich segnen will und weil ich teilhaben will, wenn er des Himmels Fenster auftut. Sie müssen doch nicht, weil da eine Büchse steht. Und sie müssen doch nicht, weil irgendwelche Anforderungen in diesen Tagen an sie kommen, Christen geben, weil sie teilhaben wollen am großen Segen Gottes. Denn er hat uns nicht ein Gebot gegeben, das wir geben sollen. Das gibt's gar nicht. Sondern er hat sich zuerst selbst für uns gegeben. Und das ist das Wunder in diesen Weihnachtstagen. Er hat sich uns gegeben, dass wir armen Leute ganz reich würden. Und dass wir in dieser Welt nie mehr wanken in dem Wissen, dass wir sein Eigen sind. So fest hat er sich uns verpfändet und hat das schwören wollen, dass das feststeht. Das kann man ausprobieren und das muss man wagen. Und das muss man probieren, den ganzen Segen in diesen Adventstagen in sein alltägliches Leben hineinzuziehen. Ich habe heute als Thema formuliert, ein neues Leben, keine neue Fassade. Fromme Sprüche machen noch kein neues Leben. Die Frage, ob wir alles mit ihm wagen, ob wir unser ganzes alltägliches Leben vor Gott leben, mit ihm und auf ihn trauen. Amen.